Ja, ich möchte mit einer Frage beginnen. Christian hat vorhin gesagt, er hat nach einem Wort gegoogelt oder nachgeschaut. Welches Wort war das? Weiß das noch jemand? Genau, nach dem Kreuz. Und so sinngemäß hat auch das, was Martin gesagt hat, es ging um das, was Jesus am Kreuz gemacht hat oder getan hat. Und die Überschrift für meine heutige Predigt heißt: Denn das Wort vom Kreuz. Punkt, Punkt, Punkt. Also wir merken irgendwie, heute geht es ganz stark um das Kreuz. Denn das Wort vom Kreuz, das ist der Anfang einer Bibelstelle. Weiß jemand vielleicht von den Kindern oder den Jugendlichen, wie geht dieser Vers weiter? Denn das Wort vom Kreuz, ja? Ja, ich meinte jetzt nicht diesen Vers. 1. Korinther 1, Vers 18. Vielleicht hilft es jemandem weiter. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden, uns aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. Denn das Wort vom Kreuz, auch in meiner Predigt soll es heute um das Kreuz gehen. Wir haben uns nicht abgesprochen, aber irgendwie hat Gott das so geführt, dass es heute wirklich um das Kreuz geht, vom Anfang bis zum Ende des Gottesdienstes. Und lasst uns dazu lesen, vielleicht noch einmal 1. Korinther 1, Vers 18 und 22 bis 24. 1. Korinther 1, 18 zunächst einmal. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden, uns aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. Und Vers 22 bis 24, denn die Juden fordern ein Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gotteskraft und Gottes Weisheit. Also dieser Bibelvers sagt, denn das Wort vom Kreuz, was ist das Wort vom Kreuz? Ist eine Torheit oder Tor, was heißt Torheit? Den Kindern, was heißt Torheit? Ja, genau, Dummheit oder Unvernunft oder wenn jemand unklug oder nicht klug ist, ja, das ist Torheit heißt Torheit. Das heißt, für solche Menschen ist dieses Wort vom Kreuz eine Torheit, die verloren werden. Uns aber oder den Kindern Gottes, denen, die gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Was ist Gotteskraft? Es ist eine Gotteskraft. Wenn du gerettet bist, was heißt das für dich, Gotteskraft? Ich habe mir auch so die Frage gestellt, denkt man, das zeigt einfach die Macht. Also das, was dieses Wort vom Kreuz zeigt, die Macht, die Kraft und die Stärke Gottes. Und ich wollte mit euch heute darüber nachdenken, was bedeutet das, was am Kreuz geschehen ist? Oder welche Bedeutung hat das Kreuz? Welche Bedeutung hat das, was am Kreuz geschehen ist? Und dazu möchte ich einfach sechs Bedeutungen oder sechs Bilder aufführen. Aber keine Angst, das hat sich ja bei uns so eingebürgert, dass wir maximal 3 Punkte als Prediger nehmen dürfen. Deswegen werde ich heute nur 3 von diesen 6 Bedeutungen oder Bildern vom Kreuz aufzeigen und in der nächsten Predigt dann die restlichen 3. Bevor ich auf die einzelnen Bilder oder Bedeutungen zu sprechen komme, wollte ich noch einmal diesen historischen Bericht, dass das, was damals geschehen ist, noch mal etwas aufzeigen. Vielleicht für die, die es nicht wissen, dass sie es auch noch mal erfahren. Zunächst einmal vielleicht noch ein paar Bibelstellen. 1. Korinther 2, Vers 2. Da sagt Paulus: Denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen, allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Oder Galater 3, Vers 1, da sagt auch Paulus, schreibt in dem Brief an die Galater: O ihr unverständigen Galater, wer hat euch bezaubert, denen doch Jesus Christus vor die Augen gemalt war als der Gekreuzigte. Oder Galater 6, Vers 14. Da heißt es: Es sei aber von mir fern, mich zu rühmen als allein des Gekreuzigten, des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch den mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Also scheint es Paulus irgendwie ganz, ganz wichtig zu sein, Jesus Christus als den Gekreuzigten zu verkündigen. Was ist da so Besonderes daran, an diesem Kreuz oder an dem, oder ja, daran, dass, was dort passiert ist? Warum ist das Paulus so wichtig, immer wieder zu sagen, Christus der Gekreuzigte? Wir sehen manchmal heute, ob jemand wirklich viel mit dem Glauben zu tun hat oder nicht. Menschen tragen zum Beispiel eine Kette, eine goldene oder eine silberne, mit einem Kreuz da dran. Vielleicht kleine Kinder, die getauft werden oder auch bei den orthodoxen Christen. Dann sehen wir, die bekommen eine Kette mit einem Kreuz da dran. Und das Kreuz unterscheidet sich. Einige tragen eine Käppi mit einem Kreuz drauf oder ein T-Shirt. Oder, weiß nicht, irgendwie am Schulranzen oder so ein Schlüsselanhänger oder wie auch immer, ein Kreuz. Ein Kreuz war damals ein Folterinstrument. In unserer heutigen Zeit hat das Kreuz eine etwas andere Bedeutung, weil ich glaube, heute würde sich keiner irgendwie so eine Giftspritze als Schlüsselanhänger unbedingt an den als Kette, irgendwie als Schmuck um den Hals hängen oder irgendwie so ein Folterwerkzeug, so eine Folterbank. Oder irgendwie so Steine für die Steinigung, was auch so eine Todesstrafe damals war. Aber das Kreuz hat heute eine andere Bedeutung, für einige nur Schmuck, aber für einige vielleicht auch wirklich eine wirkliche Bedeutung. Sie wollen etwas damit sagen oder zeigen. Aber damals, wie gesagt, war das Kreuz ein Folterinstrument. Und damals war das zur Zeit Jesu so bei den Römern, aber auch andere Völker haben gekreuzigt. Wenn die Römer zum Beispiel, die eine Besatzungsmacht waren, Völker besiegt haben oder auch Menschen, die zum Tode verurteilt wurden, wurden durch eine Kreuzigung getötet oder hingerichtet. Das war ganz normal, damals, die Menschen haben das oft mitbekommen, dass Menschen gekreuzigt wurden. Es gab Massenkreuzigungen und man sagt sogar, dass in einigen Zeiten gewisse Waldstücke leergerodet wurden, weil einfach so viele Menschen gekreuzigt wurden. Und wir sehen das ja auch bei Jesus, dass links und rechts zu Jesus auch Menschen oder Räuber gekreuzigt waren. Es war normal. Die Römer haben damals einfache Menschen gekreuzigt, also niedrige Menschen, Sklaven oder Menschen, die keine Rechte haben. Die Römer durften nicht römische Staatsbürger kreuzigen. Jesus wurde auch von den Römern gekreuzigt. Warum? Weil die Juden, die oberen Juden, einen Hass auf Jesus hatten. Sie hatten eine gewisse Angst vor Jesus und sie haben Jesus versucht oder ihnen angeklagt, dass er ein Verführer ist, dass er ein Ketzer ist, dass er der jüdischen Religion Schaden zufügen möchte und so weiter. Das Problem war damals, die Juden durften damals in Judäa, sie durften Jesus anklagen, sie durften sogar eine Todesstrafe aussprechen und verhängen, aber sie durften Jesus nicht kreuzigen. Denn sie waren unter der Besatzung der Römer und damals war in Judäa, in Jerusalem auch, der Statthalter oder der oberste Chef, sage ich mal, der Pilatus. Und er hatte das letzte Wort, nur er durfte eine Kreuzigung vollführen oder jemanden diese Todesstrafe vollführen, in diesem Fall dann kreuzigen. Also sie durften es nicht. Das Problem war, wenn jetzt die Obersten zu Pilatus kämen und sagen, Jesus hat sich vielleicht als Gottes Sohn ausgegeben oder Jesus hat den Sabbat nicht geheiligt oder Jesus hat gewisse andere Dinge getan, die in unserem religiösen Gesetz verboten waren, so würde Pilatus sagen, ja, das interessiert mich wenig, das ist eure Sache, kümmert ihr euch darum, das juckt mich nicht. Ich kann jemanden nicht dafür kreuzigen, weil er ein Gesetz in eurer Religion übertreten hat. Deshalb mussten sie eine Anklage gegen Jesus finden, die für Pilatus relevant war, also eine politische Anklage gegen Jesus finden, sodass Pilatus Jesus kreuzigen sollte oder würde. Es muss etwas Politisches gefunden werden. Und so haben sie falsche Zeugen aufgestellt und dann gesagt, dass Jesus der König der Juden werden will. Das heißt mit anderen Worten, Jesus will eine Rebellion vielleicht starten, Jesus will den Statthalter Pilatus entmachten, will sich selber zum König machen oder zum Statthalter machen. Und jetzt kommen sie mit dieser Anklage, haben falsche Zeugen aufgestellt. Und mit dieser Anklage kommen sie jetzt zu Pilatus. Und das ist auf einmal eine Sache, die für Pilatus relevant wird, denn es ist eine politische Sache, derer er sich annehmen muss. Anders war das zum Beispiel in Galiläa. Da war der König Herodes, der war ein jüdischer Mann. Er war König in Galiläa und er durfte auch eine Todesstrafe vollstrecken. Aber die Juden damals, weil Pilatus kein Römer war, und die Juden durften es nicht, wie gesagt, sie durften eine Todesstrafe aussprechen, aber verhängen durften sie die nicht. Und jetzt haben sie falsche Zeugen aufgestellt und gesagt, Jesus hat gesagt, er will König werden, er ist König der Juden, das heißt, er will hier in Judäa König werden. Und du musst aufpassen, nicht, dass eine Rebellion gegen dich angezettelt wird und du nachher Probleme bekommst. Bei Pilatus sah das so aus, dass er bei dem Kaiser in Rom angezählt war. Das heißt, er hatte ein bisschen Probleme mit dem. Warum? Weil man sagt, dass er mit einem Menschen befreundet war, der gegen den Kaiser eine Rebellion gestartet hat. Und das hat der Kaiser gewusst, dass er mit ihm befreundet war. Deswegen war er nicht so ganz gut, auf diesen Pilatus zu sprechen. Und es würde ihm gar nicht gut passen, wenn jetzt auf einmal in Judäa, wenn es da politische Probleme geben würde, Aufruhr geben würde. Und das war nicht gut für Pilatus. Deswegen ging er auch irgendwo darauf ein. Während es bei den Juden damals quasi Gotteslästerung war, dass Jesus gesagt hat, ich bin Gottes Sohn, ja, das war Häresie. Und in diesem Fall, wo Jesus sich, oder die Anschuldigung, dass Jesus der König der Juden werden wollte, das war dann Hochverrat. Und das führte dazu, oder auf Hochverrat stand die Strafe der Kreuzigung oder des Todes. Deswegen hat auch damals, wo Jesus gekreuzigt wurde, hat man die oben über dem Kreuz, das war bei den Juden so, bei den Römern so üblich, hat man den Grund der Todesstrafe aufgeschrieben. Jesus von Nazareth, der König der Juden. Das war der Grund für die Römer, warum sie Jesus gekreuzigt haben. Nun zunächst einmal bis hierhin, es ist vielleicht ja eine besondere Situation, wo ein Mensch gekreuzigt wird, aber doch auf der einen Seite auch sehr alltäglich für die Menschen. Aber für die Jünger sah das ganz anders aus. Für die Jünger bedeutete diese Kreuzigung von Jesus Christus, es war für sie Gottesmord. Der Gottessohn wurde gekreuzigt. Der Messias, der Retter, wurde gekreuzigt. Aber dadurch, dass Jesus auferstanden ist, oder dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat, dass Jesus in den Himmel aufgefahren ist, dass Gott seinen Geist auf diese Erde gesandt hat, hat auf einmal diese Bedeutung vom Kreuz oder das, was dort geschehen ist, auf einmal nochmal eine ganz, ganz neue Bedeutung für die Jünger bekommen. Und ich wollte einfach darauf eingehen, ja, welche Bedeutung hat das Kreuz? Welche Bedeutung hatte das damals für die Menschen? Welche Bedeutung hatte das für Apostel Paulus? Was hat Gott Apostel Paulus und den anderen offenbart? Welche Bedeutung das Kreuz für uns oder für die Menschen damals hatte? Das erste Bild oder die erste Bedeutung von dem Kreuz ist Jesus als Märtyrer. Also mit anderen Worten, Jesus ist Opfer menschlicher Ungerechtigkeit oder menschlicher Gewalt geworden. Für die Menschen damals, die gelebt haben, die Jesus wirklich gekannt haben, wie er war, wie er gelebt hat, dass er eigentlich keine Sünde gemacht hat, war es wirklich so, die Menschen, wenn sie ehrlich waren, haben sie gesagt, wirklich, hier stirbt einer unschuldig. Er hat nichts Böses gemacht und er ist wirklich Opfer einer Intrige geworden von Menschen, die ihn gehasst haben, weil sie vielleicht neidisch auf ihn waren, weil sie eifersüchtig waren, weil er sie gestört hat, weil er die Wahrheit ans Licht gebracht hat, weil er aufgedeckt hat, weil er kein Blatt vor den Mund genommen hat, weil er die Wahrheit gesagt hat und das hat vielen nicht gepasst. Sie haben sich gestört gefühlt und er war ihnen unbequem. Wir müssen ihn beseitigen, wir müssen ihn kreuzigen, haben die Oberen des Volkes gesagt. Und mit dieser Kreuzigung, mit dem Beseitigen von Jesus, wollten sie auch gleichzeitig seine Botschaft, das, was er verkündigt hat, sein ganzes Leben und ihn einfach aus der Welt schaffen. Dieses Problem sollte aus der Welt geschaffen werden. Und am Anfang, in der ersten, oder wo die Christenheit so begann, in der Apostelgeschichte, wo das Evangelium verkündigt wurde, da heißt es zum Beispiel in Apostelgeschichte Kapitel 3, da wird das auch nochmal deutlich, also dieses Bild, Jesus als Märtyrer, als Opfer menschlicher Gewalt. Apostelgeschichte Kapitel 3, Vers 14 und 15, da heißt es, ihr aber habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und darum gebeten, dass man euch den Mörder schenke. Aber den Fürsten des Lebens habt ihr getötet, den Gott auferweckt hat von den Toten, dessen sind wir Zeugen. Also ihr habt ihn getötet. Oder in Kapitel 4, Vers 9 und 10, da heißt es, wenn wir heute verhört werden wegen dieser Wohltat an dem kranken Menschen, durch wen er gesund geworden ist, so sei euch und dem ganzen Volk Israel kundgetan, im Namen Jesu Christi von Nazareth, den ihr gekreuzigt habt, den Gott von den Toten auferweckt hat, durch ihn steht dieser hier gesund vor euch. Auch hier sagt Apostel Petrus, sagt, durch Jesus Christus, den ihr gekreuzigt habt. Oder auch in Kapitel 5, Vers 30, da heißt es, der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr an das Holz gehängt und getötet habt. Also die Christen damals am Anfang haben dieses auch wirklich gesehen und verstanden. Jesus ist Opfer menschlicher Gewalt geworden. Aber das, was dort passiert ist, dass Jesus Opfer menschlicher Ungerechtigkeit oder menschlicher Gewalt ist, zeigt auch etwas anderes auf, dass Jesus sich auf die Seite derer stellt, die ebenfalls damals in der Vergangenheit, zur Zeit Jesu, aber auch heute Opfer menschlicher Gewalt und Ungerechtigkeit werden. Jesus spricht nicht, oder Jesus kann, spricht nicht als ein Blinder von Licht und Farben. Jesus hat das selber an seinem Leib gespürt. Jesus stellt sich auf die Seite derer, die, ja, wie ich schon gesagt habe, Leid erfahren haben. Gott ist ein Gott des Mitleides, der etwas, der genau das durchmacht, was viele Menschen auch durchgemacht haben. Ja, sogar viel mehr. Jesus ist für uns ans Kreuz gegangen. Er hat so viel gelitten, dass er sich ans Kreuz schlagen ließ. Er solidarisiert sich und versteht die Menschen, die auch heute diese Ungerechtigkeit, vielleicht durch anderen Menschen, vielleicht durch den Staat, durch das Böse und durch den Teufel und den Tod erfahren. Jesus kann das nachvollziehen, weil er ebenfalls diesen Weg gegangen ist. Deswegen greift auch die Bibel dieses auf und sagt zum Beispiel in Hebräer Kapitel 12, Hebräer Kapitel 12, 1 bis 3. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt. Und lasst uns laufen mit Geduld in den Kampf, der uns bestimmt ist. Und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones. Der, obwohl er Freude haben könnte, das Kreuz erduldet hat und die Schande, die er gering erachtet hat. Also Jesus ist vorangegangen, wie ich schon gesagt habe, Jesus möchte uns einfach zeigen, er geht auch diesen Weg, den auch heute teilweise Menschen gehen und gehen müssen. Jesaja Kapitel 53, eine bekannte Stelle. Jesaja Kapitel 53, 4 und 5. Da heißt es, fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünden willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir heil. Was mir auch nochmal so aufgefallen ist in diesen Versen bei der Vorbereitung, es heißt hier, wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Also sie haben wirklich gedacht, teilweise die Juden damals, dass er wirklich ein Irrlehrer, ein Verführer ist. Und dass Gott wirklich hinter ihnen steht und sagt, okay, das ist wirklich ein Verführer, der will unser Judentum, er will unsere Religion schlecht machen, kaputt machen, er will hier viel Böses reinbringen, wir müssen ihn beseitigen. Er bringt Probleme. Und es heißt hier, wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen war. Also Gott, als ob sich Gott wirklich auf die Seiten derer stellt, die Jesus gekreuzigt haben, so einen Eindruck hatten wir, aber er hat es für uns getan. Das Gegenteil war der Fall, Jesus stellt sich auf die Seite seines Sohnes und deswegen feiern wir die Auferstehung, weil Jesus seinen Sohn aus den Toten auferweckt hat. Oder Philipper Kapitel 2, 6 bis 8. Philipper 2, 6 bis 8, da heißt es: Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja zum Tode am Kreuz. Also dieses erste Bild, das, was uns das Kreuz aufzeigt, dass Jesus zum einen Opfer menschlicher Gewalt geworden ist, das ist das, was für die Menschen damals sichtbar war. Aber auf der anderen Seite zeigt es auch wirklich, dass Jesus diesen Weg gegangen ist, ganz bewusst, um nachzuvollziehen oder nachzuempfinden können, wie sich einige Menschen fühlen, wenn sie zu Unrecht Opfer menschlicher Gewalt werden. Oder auch wir als Christen, die wir jetzt Nachfolger Jesu sind, wenn wir auch vielleicht Opfer menschlicher Gewalt werden oder aufgrund unseres Glaubens diese Erfahrungen machen. Jesus ist diesen Weg gegangen, er stellt sich auf unsere Seite und er solidarisiert sich mit den Menschen, die dieses in ihrem Leben erfahren. Das zweite Bild, also es gibt, sagen wir, dieses Bild oder Bilder von diesem Kreuz, es gibt so, sag ich mal, so ein sichtbares Bild oder auch unsichtbare Bilder, sag ich mal, was für die Menschen damals nicht sichtbar war. Das ist zum Beispiel dieses zweite Bild. Das zweite Bild heißt, oder zweite Bedeutung von Kreuz bedeutet Jesus als Lösegeld. Wenn jemand heute gekidnappt wird zum Beispiel, dann verlangen die Verbrecher oft ein Lösegeld, womit man diese Person wieder freikauft. Wenn jemand gekidnappt wird, verlangen die Räuber ein Lösegeld, man muss etwas bezahlen, die Familie oder der Staat vielleicht muss bezahlen, damit jemand freigekauft wird, damit man ihn wieder freilässt. Und so ist das auch ein Bild dafür, dass die Menschen in Sklaverei leben. Damals war die Sklaverei noch ganz bekannt oder war noch weit verbreitet, auch zur Zeit Jesu noch. Menschen hatten anderen oder Knechte oder Sklaven, sagte man. Man gehörte einem anderen, man musste ihm dienen, man war nicht frei. Andere Völker oder Stämme haben andere unterdrückt oder als Sklaven gehalten. Das Volk Israel kannte das auch noch ganz gut aus der ägyptischen Sklaverei, wo sie viele, viele Jahre als Sklaven in Ägypten leben mussten. Und einfach als Erinnerung daran, das, was sie dort durchgemacht haben, hat Gott ihnen gesagt, das soll euch einfach gibt ein Fest, wo sie immer wieder daran denken dürfen, wie sie aus dieser Sklaverei, aus der Gefangenschaft in Ägypten befreit wurden. Gott hat das gesagt, feiert dieses Fest, damit ihr immer wieder daran erinnert werdet, wie ich euch aus dieser Sklaverei befreit habe. Und so sagt uns auch die Bibel oder bedeutet dieses Bild von dem Kreuz, was dort geschehen ist, dass die Menschen Sklaven sind. Wessen Sklaven sind die Menschen? Wer ist der Sklavenhalter? Drei Punkte, wessen Sklaven die Menschen sind. Eins hat der Martin schon heute gesagt. Die Menschen sind Sklaven der Sünde, die Menschen sind Sklaven des Teufels und Sklaven des Todes. Oder diese Dinge halten den Menschen in der Hand und nehmen ihn gefangen. Die Menschen sind Sklaven der Sünde. In Römer Kapitel 7, 14 bis 25 können wir einmal lesen. Römer Kapitel 7, von 14 bis 25. Da heißt es: Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Denn ich weiß nicht, was ich tue. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so gebe ich zu, dass das Gesetz gut ist. So tue nun nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber tue, was ich nicht will, so tue nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. So finde ich nun das Gesetz, das mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Denn ich habe Lust an Gottes Gesetz nach dem inwendigen Menschen. Aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das widerstreitet dem Gesetz in meinem Gemüt und hält mich gefangen im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe? Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. So diene ich nun mit dem Gemüt dem Gesetz, aber mit dem Fleisch dem Gesetz der Sünde. Also, der Mensch, die Sünde lebt in uns und sie nimmt einen gefangen. Sie hält einen in seinem Bann. Wir müssen das tun, was die Sünde sagt, was die Sünde uns befiehlt. Wir können nicht anders. Jesus möchte uns davon befreien, oder das Bild des Kreuzes steht dafür, Jesus hat sein Leben als Lösegeld gegeben, der uns freigekauft hat, dass wir nicht mehr weiter Sklaven der Sünde sind. Zwar ist die Sünde noch in uns, wir tun manchmal Sünde, aber wir müssen nicht mehr Sklaven der Sünde sein. Wir müssen nicht den Willen der Sünde tun. Weiterhin, wovon uns Jesus erlöst hat, aus der Macht des Teufels, in Epheser Kapitel 6, Vers 12, Epheser Kapitel 6, Vers 12, da heißt es: Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Also als Gläubige haben wir damit zu kämpfen. Sie herrschen, sie sind da, sie sind real, auch wenn wir sie nicht sehen. Für Menschen, die Jesus Christus nicht gehören, die dieses Erlösungswerk nicht angenommen haben, die nicht Kinder Gottes sind, sie brauchen nicht dagegen zu kämpfen, weil sie einfach unter deren Herrschaft sind. Sie tun einfach das, was dieser Herr der Welt oder diese Mächte dieser Welt oder das Böse ihnen befiehlt. Sie brauchen nicht dagegen zu kämpfen, weil ja, sie lassen sich einfach so treiben. Sie sind Kinder dessen und sie kämpfen nicht dagegen. Aber als Gläubige haben wir diesen Feind. Jesus hat uns davor befreit und dieser Feind lässt uns nicht einfach ziehen, sondern er kämpft gegen uns. Das ist unser Feind. Johannes Kapitel 8, Vers 44. Johannes 8, 44, da heißt es, da wo Jesus einmal, oder die Juden fragen Jesus, ja, wir haben Abraham zum Vater, er ist unser Vater und wir sind stolz darauf. Und Jesus antwortet ihnen: ihr habt den Teufel zum Vater und nach eures Vaters Gelüste wollt ihr tun. Der ist aber ein Mörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er Lügen redet, so spricht er aus den eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Jesus sagt sogar zu ihnen, ihr habt den Teufel zum Vater. Er ist euer Vater, er sagt euch, was ihr zu tun habt, weil ihr Böses tut, weil ihr mich nicht anerkennt. Und so ist es auch bei den Menschen heute, die nicht mit Jesus leben, sie haben den Teufel zum Vater, sie stehen unter seiner Herrschaft. Der dritte Punkt, wer unser Sklavenhalter ist und wer über uns herrscht, das ist der Tod, das ist das, was auch Martin gesagt hat. 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 26. 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 26. Da heißt es, der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Also der Tod ist ein Feind, das ist der letzte Feind. Und in der Offenbarung, Kapitel 20, Vers 14 und 15, Offenbarung, Kapitel 20, 14 und 15, da heißt es, und der Tod und sein Reich wurden geworfen in den feurigen Pfuhl. Das ist der zweite Tod, der feurige Pfuhl. Und wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens, der wurde geworfen in den feurigen Pfuhl. Das ist auch das, was Martin gesagt hat, wenn wir unter dieser Herrschaft dieses Todes, dieses Feindes sind, dieses Sklavenhalters sind, sind wir automatisch in seinem Reich. Und wenn wir in seinem Reich sind, werden wir irgendwann im Gericht geworfen mit ihm und mit seinem Reich in den feurigen Pfuhl, wenn dein Name nicht geschrieben ist in dem Buch des Lebens. Also als Kinder Gottes hat Jesus uns befreit von der Macht des Todes. Wir dürfen frei sein. Wir müssen diesem, dieser Macht des Todes nicht mehr dienen. Wir dürfen davon frei sein. Jesus hat sein Leben als Lösegeld gegeben. Matthäus Kapitel 20, Vers 28. Da heißt es: Und wie der Menschensohn nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zur Erlösung für viele, oder gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Ich meine, so sagen das andere Übersetzungen. Oder auch in 1. Korinther Kapitel 6, Vers 20. Da heißt es: Denn ihr seid teuer erkauft, darum preist Gott mit eurem Leibe. Ihr seid erkauft, Gott hat Lösegeld für euch bezahlt, ihr seid teuer erkauft. Oder auch 1. Timotheus Kapitel 2, 5 und 6. 1. Timotheus 2, 5 und 6, da heißt es: Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung. Also Jesus möchte uns loskaufen, freikaufen aus der Macht der Sünde, dass wir nicht unter dieser Macht der Sünde sind, die in uns ist, aus der Macht des Teufels und aus der Macht des Todes. Jesus hat sein Blut dafür gegeben. Das ist ein weiteres Bild für das, was am Kreuz geschehen ist, das, was Paulus sagt, denn das Wort vom Kreuz. Das dritte Bild, das ist vielleicht nicht so ganz bekannt, es ist die eherne Schlange oder auch bronzene Schlange. Jesus sagt, oder der Evangelist Johannes, er schreibt in seinem Evangelium ganz oft oder beschreibt das, was Jesus getan hat, oder beschreibt Jesus als den Erhöhten oder den Aufgerichteten. In Johannes Kapitel 3, 13 bis 15. Johannes Kapitel 3, 13 bis 15, dann heißt es: Und niemand ist gen Himmel aufgefahren, außer dem, der vom Himmel herabgekommen ist, nämlich der Menschensohn. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Jesus bezieht sich hier oder nimmt Bezug auf eine Begebenheit aus dem Alten Testament. In Johannes Kapitel 12, wir kommen gleich nochmal auf diese Begebenheit aus dem Alten Testament, in Johannes Kapitel 12, Vers 31 und 32, da sagt Jesus auch folgende Worte. Johannes 12, 31 und 32. Jetzt ergeht das Gericht über die Welt. Nun wird der Fürst dieser Welt ausgestoßen werden. Und ich, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Also diese Erhöhung heißt jetzt nicht, dass es meint nicht die Himmelfahrt, wo Jesus in den Himmel aufgefahren ist, sondern wenn er von der Erde erhöht wird, wenn er gekreuzigt wird, wird dem Fürst dieser Welt, er wird ausgestoßen oder ihm wird die Macht genommen. Jesus nimmt Bezug auf eine Begebenheit aus dem Alten Testament. Was ist da passiert? Lass uns einmal lesen. 4. Mose, Kapitel 21. 4. Mose 21, 4 bis 9. 4. Mose 21, 4 bis 9. Da brachen sie auf von dem Berg Hor in Richtung auf das Schilfmeer, zu dem Land der Edomiter, um das Land der Edomiter zu umgehen. Und das Volk wurde verdrossen auf dem Wege und redete wider Gott und wider Mose: Warum hast du uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot noch Wasser hier und uns ekelt vor dieser mageren Speise. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk, die bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. Da kamen sie zu Mose und sprachen: Wir haben gesündigt, dass wir wieder den Herrn und wieder dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlange von uns nehme. Und Mose bat für das Volk. Da sprach der Herr zu Mose: Mache dir eine eherne oder eine bronzene Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. Da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn jemand eine Schlange biss, so sah er die eherne Schlange an und blieb leben. Die Menschen damals, die gebissen wurden von dieser Schlange, was mussten sie tun, um gesund zu werden? Ja, noch etwas Praktisches, was sie tun mussten? Genau, sie mussten diese Schlange anschauen. Ja, so denkt man, ja, wie primitiv ist das denn? Da ist eine Schlange, man ist todkrank, man weiß, dieses Gift dieser Schlange wird mich töten. Es ist eine Frage der Zeit, ich werde sterben von diesem Gift. Jetzt muss ich einfach, ich muss erstmal mich überwinden, das zu glauben. Ja, mache ich mich vielleicht lächerlich wie ein kleines Kind, so naiv, sagt hier, mach einfach das und das, dann passiert das. Ja, so irgendwie so naiv, einfach nur zu gucken, auf etwas zu schauen und dann wird man gesund. Aber die Menschen mussten wirklich dem glauben, was ihnen Mose gesagt hat. Gott hat gesagt, mach das so und wer auf diese Schlange schaut, der wird gesund. Und als sie das geglaubt haben und das getan haben, wurden sie wirklich gesund. Man musste glauben und auch so tun. Und Jesus bezieht sich auf diese Begebenheit und sagt, genau so ist das auch ein Bild dafür, wenn damals Menschen gekreuzigt wurden, man hat dieses Kreuz auf den Boden gelegt, man hat den, der gekreuzigt werden musste, auf das Kreuz gelegt. Entweder man wurde festgebunden am Kreuz oder man wurde angenagelt an das Kreuz und dann wurde dieses Kreuz aufgerichtet. Das Kreuz wurde erhöht. Man war dann nicht mehr 1,80 Meter groß oder 1,60 Meter groß, sondern man war 3 Meter. Das Kreuz war hoch und man musste wirklich aufschauen zu diesem Menschen. Das Kreuz wurde erhöht. Genauso ist diese Bedeutung von dem Kreuz, so wie damals die Menschen auf diese eherne oder bronzene Schlange schauen mussten, um von dieser Krankheit, die zum Tode führt, gesund zu werden. Genauso mussten die Menschen oder dürfen die, oder ist diese Bedeutung von dem Kreuz, müssen die Menschen an das glauben, dass Jesus Christus, das, was dort am Kreuz geschehen ist, dass es sie wirklich gesund macht. Nicht vielleicht körperlich gesund, dass sie von einer Krankheit gesund werden, sondern dass sie gesund werden oder errettet werden vor dieser Krankheit, die letztlich den Tod bringt. Denn der Sünde sollt, hat Martin gelesen auch gesagt, denn der Sünde sollt ist der Tod. Das heißt, die Sünde, wenn wir Knechte der Sünde sind, wenn wir unter der Sünde sind, wenn wir das tun, was die Sünde uns befiehlt, führt es letztlich dazu, zu dem letzten Feind. Und dieser Feind nimmt die Menschen mit in den feurigen Pfuhl. Und um da rauszukommen, um da erlöst zu werden, müssen wir glauben an das, was Jesus Christus getan hat. Wir müssen glauben, dass dieses Erlösungswerk die Kraft und die Macht hat, uns zu erlösen vor dieser ewigen Krankheit, vor diesem ewigen Tod. Das ist das letzte Bild. Und Epheser Kapitel 2, damit möchte ich auch schließen, Epheser Kapitel 2, und 9. Da heißt es, denn aus Gnaden seid ihr selig geworden durch den Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Da hat er vielleicht ein Werk müssten wir tun. Wir müssen glauben. Das ist so vielleicht das, was wir, ich sage mal so in Anführungszeichen, als Werk, etwas, was wir tun müssen. Wir müssen glauben. Und dieser Glaube führt dazu, dass wir gerettet werden. Nicht aus Werken werden wir gerettet, sondern vielleicht diese eine uns überwinden oder dieses wirklich im Glauben annehmen. Ich möchte kurz zusammenfassen. 3 Bilder, die wir uns angeschaut haben. Das erste, Jesus als Märtyrer. Jesus als Opfer menschlicher Ungerechtigkeit und Gewalt. Jesus solidarisiert sich. Jesus geht diesen Weg, den die Menschen gegangen ist, ob sie jetzt gläubig sind oder nicht. Jesus kann das nachempfinden, wenn Menschen Opfer menschlicher Gewalt werden. Er kann uns oder vielleicht die Menschen, die jetzt verfolgt werden, um des Namens Jesu willen, er kann das nachvollziehen. Er ist diesen Weg vorangegangen. Er hat unsere Krankheit, unseren Schmerz auf sich genommen. Vielleicht kann man sich so als Eselsbrücke für dieses erste Bild einfach eine Dornenkrone vorstellen. Jesus ist Opfer menschlicher Gewalt geworden. Das zweite, was das Kreuz uns aufzeigt, Jesus hat uns erkauft, er hat uns erkauft aus der Macht oder aus dem Besitz der Sünde, des Teufels und des Todes. Vielleicht können wir uns da einfach so einen Geldbeutel vorstellen, dass Jesus uns erkauft hat, als sein Lösegeld bezahlt hat. Und das dritte, die eherne oder die bronzene Schlange, die erhöht wurde, wenn die Menschen damals geglaubt haben, dass der Anblick auf diese Schlange sie ihnen Gesundheit, ihnen das Leben schenken konnte, so ist Jesus derjenige, der erhöht wurde. Wenn wir ihm im Glauben an sein Erlösungswerk, wenn wir dieses im Glauben annehmen, so werden wir gerettet, so werden wir ewiges Leben haben. Nicht aus Werken, sondern aus Gnade. Das Bild vielleicht, was wir dafür nehmen können, so als Eselbrücke, ist vielleicht eine Schlange. Aber nicht die Schlange aus dem Garten Eden, sondern die eherne oder bronzene Schlange. Amen.